Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Es kam in die Liste der 100 Meisterwerke der Psychotherapie und gleichzeitig wurde Eva Jägi als Nestbeschmutzerin dargestellt, als sie nämlich fragte, und wer therapiert den Therapeuten? Eva Jägi ist Verhaltenstherapeutin, Psychologin und Psychoanalytikerin. Und schon ihre erste Veröffentlichung, auch Fummeln muss man lernen, war umstritten. Sie war die Woche im Gespräch in SWR1 Leute und erzählte auch von den Reaktionen der Kollegen auf ihr Buch und wer therapiert den Therapeuten?
Da haben vor allem Psychoanalytiker sich oft sehr gewehrt, weil die schon ein bisschen das Gefühl haben, sie haben nun die allein selig machende Methode erfunden.
Und dieses Buch bekam auch den Wissenschaftspreis. Also es hat in jeder Hinsicht auf jeden Fall für Furore gesorgt. Was war denn für Sie überhaupt die wichtigste Erkenntnis dabei?
Für mich war es sehr wichtig zu sehen, dass Therapeuten sich oft unnötig Sorgen und Gedanken machen, weil sie natürlich merken, dass sie auch viele Probleme haben, die sie nicht lösen können, dass ihre Kinder nicht so wunderbar gedeihen, wie das eigentlich der Fall sein sollte, wenn man so wunderbar schon therapiert ist, dass die Ehepartner abspringen, dass man selbst Süchte entwickelt, neurotische Symptome und so weiter. Und diese Sorge, ich bin dann kein guter Therapeut, die wollte ich den Therapeuten dann irgendwie auch erleichtern, indem ich immer wieder gesagt habe, Leute, glaubt nicht, dass ihr so anders seid als
andere. Dass ihr bessere Menschen seid.
Ihr seid auf keinen Fall bessere Menschen, aber eure Aufmerksamkeit, euer Interesse für andere kann anderen helfen.
Sie sagen ja auch, Lachen in der Therapie ist auch was ganz Wichtiges.
Ja, das halte ich wirklich für wichtig, dass man, manchmal sagt mein Mann, wenn er an der Türe vorbeigeht, sagt, na, machst du eigentlich Therapie oder ist das irgendwie ein Kasperltheater?
Wann glauben Sie denn, ist eine Therapie dann auch erfolgreich? Also hängt das mit Lachen zusammen?
Wenn man in der Therapie gemeinsam mit dem Patienten lachen kann, ist das schon ein großes Stück vorwärts. Wenn ein Patient sich von seinen Problemen, von seinen Symptomen ein bisschen distanzieren kann, sich selbst auch auf die Schippe nehmen kann. Aber wenn ich auch als Therapeut zeige, dass ich selbst, weiß Gott, auch nicht so wunderbar funktioniere, wie das eigentlich sein sollte, dann hat man schon eine Menge gewonnen. Dazu, dass Patienten oder Menschen von sich selbst ein bisschen Abstand nehmen, sich aus einer gewissen Distanz betrachten und damit auch nicht sich so tief verstricken in ihre Probleme.
Man gewinnt den Eindruck, dass Therapien mehr und mehr Zulauf haben. Also ich bin vor einer Weile durch Heidelberg gegangen und da hatte ich den Eindruck, fast jedes dritte Hausschild hat ein Schild irgendwo Psychotherapie kleben. Ist das eine Modeerscheinung auch?
Man kann es Modeerscheinung nennen, aber ich glaube, es ist eine notwendige Erscheinung in einer Welt, in der es sehr schwierig ist, sich zu orientieren. Eine Welt, in der von allen Seiten Informationen auf uns einstürmen, die wir nicht immer wirklich bündeln können. Sehr ein komplexes Durcheinander von Meinungen, von Überlegungen, von natürlich jeder Art von Ratgebern. Da kann der Einzelne schon auf die Idee kommen, das wächst mir alles über den Kopf. Ich muss mal einen klaren Kopf kriegen, wo ich überhaupt stehe, was ich tun will im Leben.
Liebe, lieber ungewöhnlich. Liebe und Heilung, alte Liebe rostet schön, wenn Ehen älter werden. In den mehr als 30 Büchern von Eva Jägi geht's oft ums Thema Liebe. Die österreichische Verhaltenstherapeutin, Psychoanalytikerin und Psychologin hat schon in ihrem ersten Buch 1978 geschrieben, auch Fummeln muss man lernen. In SWR1 Leute erklärte sie, was sie am Thema nach wie vor begeistert.
Was man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass quer durch alle Zeiten und Kulturen die Verliebtheit sehr ähnlich ist. Da schreiben schon antike Schriftsteller, was Herzklopfen, Schlaflosigkeit, immer an die Geliebte denken etc. Also das kennen wir alles.
Man sagt ja eigentlich, es ist wie eine Krankheit, verliebt sein.
Ja, sagen auch viele. Freud sagt, es ist eine leichte Form von Psychose. Aber Liebe ist dann ja doch nach unserem Sprachgebrauch noch etwas anderes, etwas, was ständiger und ein stetigeres Zusammensein mit einem anderen verlangt. Und das ist dann kulturabhängig. Natürlich auch wird individuell sehr unterschiedlich gelebt, aber auch kulturell sehr anders gefasst.
Sie beschreiben die Liebe auch als Wagnis. Warum?
Wenn man jemanden liebt und sich wirklich hineinbegibt in eine Beziehung und viel investiert an Gefühlen, Gedanken, an Mitteilungen, dann ist man natürlich auch verletzlich und kann sehr leicht enttäuscht werden. Und die Enttäuschung an der Liebe gehört ja zu den schlimmsten Leiden, die jemand haben kann. Und das ist etwas, was natürlich, könnte man mit dem Wort Wagnis schon bezeichnen. Es gibt Menschen, die wagen das tatsächlich nicht, weil sie solche Angst vor Enttäuschungen haben, weil sie vielleicht sehr schlechte Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben.
Das begegnet Ihnen wahrscheinlich auch in der Arbeit als Therapeutin. Wie gehen Sie dahingehend vor, auch jemanden vielleicht zu öffnen für eine Verletzung?
So wie ich Therapie verstehe, gibt es nicht Methoden, wie man dann vorgeht. Aber ich denke, die Tatsache, dass überhaupt jemand über seine Zweifel, über seine Ängste sprechen kann, dass ein anderer da ist, der reflektierend zuhört, eingreift, manches gerade rückt oder anders zusammensetzt, das hat schon große Chancen, dass jemand dann auch wieder mehr Vertrauen ins Leben und in das Lieben gewinnt.
Und die Liebe in Zeiten des Handy und des digitalen Zeitalters hat sich wie verändert?
Ich denke, dieses ewige Präsentsein, permanent alles mitteilen müssen, das hat seine Schattenseiten. Das Internet hat sehr, sehr positive Seiten natürlich. Aber diese Vorstellung, alles, was ich denke, tue, muss nicht nur fotografiert werden, sondern muss auch noch geliked werden. Das verdirbt, glaube ich, schon einiges an Spontaneität. Andere Seiten finde ich wieder sehr gut, durch dass Menschen sich über das Internet finden können, weil von einem bestimmten Alter an es gar nicht mehr so leicht ist, neue Leute kennenzulernen. Man hat seinen festen Bekanntenkreis und da dringt oft nichts Neues mehr ein. Und auf diese Weise habe ich schon etliche Paare jetzt erlebt, die sich sehr glücklich gefunden haben.
Ist Afghanistan ein sicheres Herkunftsland oder nicht? Teilweise sicher, urteilte die Bundesregierung. Der Politologe und Islamwissenschaftler Imran Feroz hat eine eigene Einschätzung zu Afghanistan. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. In Afghanistan war er zuletzt im Mai, in dem Land, in dem seine Eltern vor den sowjetischen Truppen nach Österreich geflohen waren.
Afghanistan ist zu 100% alles andere als sicher. Was man unterscheiden muss, ist, dass in manchen Regionen herrscht weniger Krieg als in anderen Regionen.
Wo ist es gut, wo ist es schlecht?
Das ist sehr schwer zu sagen. Zum Beispiel in ländlichen Provinzen gibt es mehr Luftangriffe, in den Städten gibt es mehr Selbstmordanschläge, Autobomben. Also die Gewalt ist eine andere, aber sie ist überall da. Und aus diesem Grund kann man überhaupt nicht sagen, dass zum Beispiel, wie das oft suggeriert wird, dass zum Beispiel Kabul sicher ist. Aha. Und dass die Menschen dort leben können, das ist überhaupt nicht der Fall.
Familienstrukturen in Afghanistan sind enorm wichtig. Mhm. Wären die dann auch hilfreich für den Fall, dass ein junger Mann beispielsweise in Deutschland, aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben wird und dann von der Familie auch entsprechend wieder aufgefangen wird?
Ja, aber das Problem ist, dass zum Beispiel in vielen Fällen gibt es Geflüchtete, die aus ländlichen Regionen sind und dann landen die aber nach der Abschiebung wieder in Kabul. Dort lebt dann niemand von denen. Dann sind die völlig auf sich allein angewiesen und in vielen Fällen sind die auch gezwungen, wieder zu ihren Familien zu gehen, irgendwo auf dem Land, in anderen Provinzen, in denen Krieg herrscht. Und was dann dort mit denen passiert, davon hört man sowieso nichts und weiß man auch nicht.
Wie groß und wie berechtigt ist die Angst vor den Taliban?
Angst vor den Taliban ist groß, vor allem in den Städten, weil sich viele dort an die Präsenz der afghanischen Armee und an den afghanischen Sicherheitsapparat etc. angewöhnt haben. Allerdings die UN-Berichte, die jedes Jahr erscheinen zu zivilen Opfern in Afghanistan, machen eben auch deutlich, dass nicht nur die Taliban für zivile Opfer verantwortlich sind, sondern eben auch die afghanische Armee selbst, afghanische Polizei, dann auch Luftangriffe durch die NATO etc. Also, und die Menschen, die in den Taliban-Gebieten leben, die haben sich auch dementsprechend natürlich an diese Verhältnisse gewöhnt.
Sie haben vorhin mal in einem anderen Zusammenhang, in einem Nebensatz, das Wort Frauenrechte benutzt.
Ja.
Wie sieht es mit den Frauenrechten im Jahr 2017 in Afghanistan aus?
Ja, also ich denke, da gibt es überhaupt nichts schön zu reden. Die Frauenrechte in Afghanistan sind überall schlecht. Und ich denke, das hat auch in erster Linie nichts wirklich mit den Taliban zu tun, weil, wie gesagt, die Personen, die sich in der Regierung befinden, haben oft ebenso einen frauenfeindlichen Hintergrund und haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich an diesen Rechten irgendwas verbessert.
Es wären's Leute der Woche. Afghanistan ist das am meisten von Drohnen bombardierte Land der Welt. In der Öffentlichkeit ein wenig beachtetes Thema. Imran Feroz hat darüber geschrieben. Seine Eltern stammen aus Afghanistan. Er hat in Tübingen Politik und Islamwissenschaften studiert. Und er hat über den Drohnenkrieg der Amerikaner geschrieben. Tod per Knopfdruck. Er war zu Gast in Es wären's Leute bei Wolfgang Heim. Und da ging es auch um die unterschiedliche Anzahl der Toten, die Quellen, woher die Zahlen kommen und ob sie tatsächlich belegbar sind.
Es gibt zum Beispiel sehr gute Zahlen vom Bureau of Investigative Journalism in London,
ja,
die den Drohnenkrieg sehr ausführlich beobachten, in Pakistan, in Afghanistan, in Jemen, in Somalia. Und diese Zahlen sind schon sehr belastbar, vor allem wenn man sie mit den Zahlen vergleicht, die uns die US-Regierung im vergangenen Jahr erstmals zum Drohnenkrieg genannt hat.
Dramatische Differenz zwischen diesen beiden Zahlen?
Ja, also die US-Regierung sprach von maximal 116 getöteten Zivilisten, die im Laufe der Obama-Administration durch Drohnen getötet wurden.
In diesen 8 Jahren?
Genau. Und beim Bureau sind wir da bei weit über 1000.
Wer hat recht?
Das Bureau, aber auch diese Zahlen sind unvollständig. Und es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Das Problem ist allerdings, dass die meisten dieser Regionen sehr abgelegen sind, sehr abgeschottet sind, schwer erreichbar sind.
Mhm.
Auch für lokale Journalisten schwer erreichbar sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass eben viele Journalisten aus Kabul bestimmte Regionen in Afghanistan komplett meiden. Und so zieht sich eben das durch das ganze Bild.
Und medial spielt es so gut wie keine Rolle, möglicherweise auch deshalb, weil ein paar zivile Todesopfer in Afghanistan, Hochzeitsgesellschaft, Beerdigungsgesellschaft halt in Europa nicht ziehen?
Ja, ein Drohnenangriff tötet meistens 5, 6 Leute, 6, 7 Leute und immer wieder. Wenn man das alles aufeinander rechnet, kommen dann natürlich enorm hohe Zahlen dabei raus. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, gestern war ein Angriff, 5 Tote, das wird nur
klar
am Rande wahrgenommen.
Diese Drohnengeschichte hat bei Ihnen auch einen biografischen Hintergrund insofern, dass vor einigen Jahren ein entfernter Verwandter von Ihnen bei einem Drohnenangriff in Afghanistan ums Leben gekommen ist.
Ja, also das war ein Cousin mutterlicherseits zweiten Grades. Ich kannte diesen Mann nicht persönlich. Der hat Afghanistan in den letzten Jahren kaum verlassen. Und er starb im Grenzgebiet, beziehungsweise das war eigentlich Pakistan, das war die Region Waziristan, die an Afghanistan grenzt. Dort hat er ein paar Freunde besucht, die waren da dort am Tee trinken, hatten eigentlich eine schöne Zeit, was halt Freunde machen an so einem Abend. Und dann schlug eben so eine Hellfire-Rakete ein und hat die meisten von ihnen umgebracht und darunter war auch er.
Warum?
Das wissen wir nicht. Also es gibt dazu, nach solchen Angriffen gibt es sehr selten irgendwelche Statements. Wenn es irgendwie offizielle Angaben seitens der US-Regierung gibt, dann heißt es nur, dass mutmaßliche Terroristen, mutmaßliche Militante etc. getötet wurden.
Und Ihr Cousin war kein Terrorist?
Nein.
Soll Deutschland Rüstungsgüter in andere Länder verkaufen? Ein Thema, mit dem sich auch der Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus, Dirk Hoke, auseinandersetzt. Der gelernte Maschinenbauingenieur war erst bei Renault, dann bei Siemens, unter anderem für die Magnetschwebebahn in Shanghai zuständig. Jetzt ist er seit gut einem Jahr bei Airbus. Der Konzern macht immer wieder Negativschlagzeilen durch den Militärtransporter A400M. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute und sagte dann auch seine Einschätzung, wie viel Prozent der Deutschen bei der Umfrage, ob in Rüstungsexport investiert werden solle, mit Nein geantwortet haben.
70%.
Sogar noch mehr, 83%. Wie gehen Sie mit so einer Wahrnehmung dann in Deutschland auch um?
Ja, das ist ein Problem für uns, insbesondere in europäischen Partnerprojekten, wo in anderen Ländern die Wahrnehmung deutlich anders ist, zum Beispiel in Frankreich. Und wir in Projekten zum Teil als Risikofaktor betrachtet werden, weil man diese Projekte natürlich nicht allein für wenige Länder kalkulieren kann, sondern um sie rentabel zu gestalten, braucht man auch Export, sonst sind diese Projekte nicht darstellbar. Und wenn dort das Risiko ist, dass dann aus Deutschland die Exportfreigabe nicht erteilt wird, dann ist das natürlich für ein europäisches Projekt ein Risiko.
Aber natürlich steckt da auch diese Doppelmoral drin, Waffen zu exportieren, mit denen Menschen getötet werden. Wie gehen Sie persönlich damit um?
Also erstens reden wir nicht immer über Waffen, sondern wir reden auch über Transportflieger und viele andere Themen, Satelliten und andere Themen, die auch von diesen Themen betroffen sind.
Kampfhubschrauber.
Auch, ja. Aber wir reden über Länder, die mit Deutschland bzw. mit der NATO verbunden sind, deren Verbund wir arbeiten. Und wir gerade in Deutschland uns mit dem Thema Verteidigung nur sehr bedingt auseinandersetzen. Sehr stark auch getrieben dadurch, dass wir das Gefühl hatten, dass es ja andere Länder gibt, die diese Aufgaben wahrnehmen. Insbesondere die Vereinigten Staaten, Frankreich, England. Und jetzt, seit Trump diese Botschaft sehr klar und deutlich gemacht wurde, dass von Ländern wie Deutschland erwartet wird, dass sie ihren Beitrag leisten. Und jetzt, da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen.
War das für Sie persönlich auch eine Auseinandersetzung, bevor Sie den Job dann im April 2016 angetreten haben?
Ja gut, das muss ich natürlich machen, weil man muss sich mit dieser Thematik beschäftigen und diese Entscheidung für sich treffen, ob man sich mit dem Thema Verteidigung auseinandersetzen will, ja oder nein. Und ich muss sagen, ich hätte diesen Job natürlich nicht annehmen dürfen, wenn ich der Meinung wäre, dass man das Thema Verteidigung in Deutschland nicht betreiben sollte. Und wie gesagt, auch das ist ein Unterschied. Wir reden in Deutschland immer sehr stark Rüstung. Wir haben nicht ohne Grund das Wort Defense gewählt, weil wir nicht über das Thema Verteidigung sprechen.
Die Ansprechpartner ist die Politik. Wie ist es gerade in der Situation, wo es keine aktuelle Regierung gibt?
Na gut, für uns ist es natürlich eine problematische Situation, weil Entscheidungen anstehen, die noch dieses Jahr getroffen werden müssen. Da geht es auch um den Abfluss von entsprechenden Budgets. Wenn diese Entscheidungen nicht getroffen werden, dann verfallen diese Budgets und werden nicht automatisch ins nächste Jahr übernommen, sondern sind einfach verfallen. Und das ist natürlich schade, weil hinter diesen Projekten natürlich Planungen stehen. Einmal auf der Industrieseite, nicht nur bei uns, bei vielen mittelständischen Firmen, kleinen Firmen, die darauf angewiesen sind. Auf der anderen Seite aber auch bei der Bundeswehr, die diese Mittel benötigt für ihre Einsätze.
Wussten Sie, dass wir uns im Monat der europäischen Cybersicherheit bewegen? 300 Veranstaltungen gibt es dazu in ganz Europa, die darauf zielen, das Bewusstsein für die Bedrohung der Cybersicherheit zu stärken. Dirk Hoke leitet die Verteidigungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Er war am Freitag zu Gast in SWRs Leute und erklärte, welche Bedeutung das Thema Cybersicherheit bekommt.
Das Thema Cyber nimmt zum Glück immer mehr Raum ein, weil nach und nach jetzt auch die Menschen realisieren, auch die Regierung realisieren, wie wichtig dieses Thema ist und wie viele Gefahren davon ausgehen.
Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, war mal in der Sendung und sagte, naja, bei der Regierung ist das Thema Sicherheit, er war auch mal beratend dort tätig, so richtig nicht angekommen. Tut sich da was?
Das hat sich drastisch geändert, insbesondere seitdem die neue Staatssekretärin, die Frau Dr. Katrin Suder, die ja von McKinsey gekommen ist, dieses Thema mitverantwortet. Hier sehen wir, dass die Geschwindigkeit deutlich erhöht wurde, dass die Investitionen verbessert wurden, dass jetzt mittlerweile auch wirklich eine eigene Cybersecurity-Gruppe aufgebaut wird, die dieses Thema natürlich komplett neu aufstellt und wo auch insbesondere natürlich auch die Kooperation mit den großen Industrieunternehmen gesucht wird.
Sie erstellen da wahrscheinlich auch so Worst-Case-Szenarien, Horror-Szenarien. Wie sieht denn da so eins aus?
Nein, also was wir machen ist, wir versuchen natürlich die entsprechenden Attacken auf unsere Kunden und auf uns selbst kontinuierlich zu analysieren, schneller zu identifizieren und zu reagieren. Da sieht man, wie drastisch diese Zahlen zunehmen und wir sehen auch vor allen Dingen, dass viele Attacken erst sehr spät erkannt werden und dass natürlich dann immer die Gefahr von Know-how-Abfluss entsteht, beziehungsweise auch Schlimmeres.
Ja, es heißt, dass gerade Europa da sehr weit hinten dran ist. Also China und Amerika sind wohl sehr weit vorne. Woran liegt das?
Ja gut, wir sehen, dass andere Nationen dieses Thema schon sehr viel früher erkannt haben. Ich war letztes Jahr auch in Israel, habe mir das dort mit der Startup-Szene dort angeguckt, auch mit der Regierung, wie man dort agiert. Dort wird das Thema grundsätzlich schon seit Jahren sehr, sehr viel ernsthafter betrieben, mit viel, viel höheren Investitionen, auch mit viel, viel mehr Ressourcen. Beispiel die Einheit 8200 in Israel. Dort wird jeder im Rahmen des Militärdienstes gescreent und die Besten der Besten werden dann in diese Cybersecurity-Truppe geholt. Dort sind Hunderte von Menschen, die jedes Jahr neu dazukommen, 3 Jahre bleiben und in der Zeit zu Cyber-Experten ausgebildet werden. Und viele von denen sieht man hinterher als Startup-Unternehmer wieder im Markt erscheinen.
Jetzt hat es einige, ich sag mal, kleinere Angriffe bereits gegeben, die vielleicht auch die Bürger zu spüren bekommen haben, als dann Anzeigetafeln bei der Bahn plötzlich auch nicht mehr funktionierten. Muss es etwas passieren, bis dann wirklich sich was bewegt?
Die Frage Frage ist, wie viel muss noch passieren, weil es sind weltweit schon sehr, sehr viele Themen passiert. Große, sichtbare, wo Unternehmen, die Daten geklaut wurden von Benutzern, wo von vielen Unternehmen die Kreditkarten von mehreren Millionen Benutzern geklaut wurden. Krankenhausdaten. Wir sehen Angriffe auf das gesamte Internet. Beispiel in der Ukraine, wo der Strom abgeschaltet wurde über eine Hackerattacke, so Weihnachten 2015, Weihnachten 2016. Es gibt beliebig viele Attacken, die heute schon auftreten. Viele von denen werden nicht sehr publik gemacht, auch um die Leute nicht nervös zu machen. Aber es ist tagtäglich der Fall und viele Menschen, auch im privaten Umfeld, haben bis heute nicht gemerkt, dass ihr Rechner heute schon als Spam-Verteiler für kriminelle Machenschaften agiert.
Wie lassen sich die Selbstheilungskräfte des Hirns aktivieren, um sich auch vor Demenz zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Gerald Hüther, der als Neurobiologe die Strukturen und Funktionsweisen des Gehirns intensiv untersucht hat. Er war zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und in seinem aktuellen Buch hat er sich mit der Entstehung von Demenz beschäftigt.
Das menschliche Hirn ist bis ins hohe Alter regenerationsfähig, also plastisch umbaubar. Dafür haben wir genügend Belege. Und da muss man sagen, das wissen wir auch aus der anderen Forschung, das geht nur dann, man kann nur dann im hohen Alter nochmal im Hirn Bedingungen herstellen, dass da Nervenzellen sich teilen, nochmal Fortsätze auswachsen. Man sieht diese Neubildungen nicht. Die sind ja nur ganz dünne Faserchen, die sich da ausbilden. Da ist sozusagen, sind so große Plaques und solche Löcher im Hirn, degenerierte Stellen und Ablagerungen. Und daneben ist aber noch gesundes Gewebe. Und dort können natürlich zusätzlich Fasern entstehen, da können Verbindungen entstehen, Verknüpfungen. Die sind ja nur Millionstel Millimeter dick. Das sieht man gar nicht. Wir kennen ja Fälle, wo Leute nach dem Schlaganfall ist die ganze linke Kortexseite meinetwegen defekt und kaputt, eigentlich vernarbt. Dort geht nichts mehr. Und dann können die aber über entsprechende regenerative Prozesse, können die plastisch umbauen und dann alles nochmal auf der anderen Seite aufbauen. Da wird nicht die andere Hälfte doppelt so dick, sondern das ist nur doppelt so intensiv innerviert.
Herr Hüther, was ist und warum ist das sogenannte Kohärenzgefühl so wichtig?
Ja, das ist ein grundsätzliches Thema in dem Bereich der Forschung, die sich mit der Gesundheit beschäftigt. Wir haben viel Erfahrung mit Pathologie und Pathogenese, das heißt, wie man krank wird. Und dieses andere Feld, das heißt Salutogenese, wie man gesund bleibt und wie man gesund wird, hat uns erst seit 20 Jahren ein bisschen interessiert. Ja. Und da ist deutlich geworden, es gibt etwas, was Leute gesund erhält. Und das ist auch das, was die regenerativen und Selbstheilungskräfte im Körper immer anregt. Und das ist dieses sonderbare Gefühl, was man in der Öffentlichkeit kaum kennt und was die Wissenschaftler Kohärenzgefühl nennen. Und das ist ein Gefühl, dass man in einer Welt lebt, in der man eigentlich mit dem, was dort passiert, zurechtkommt. Wo man versteht, was los ist. Wo man das, was man verstanden hat, auch gestalten kann. Und wo einem das eigene Leben und die Einbettung in dieses ganze Leben auch sinnhaft erscheint.
Verzeihen Sie, für den privaten Bereich genauso wie übergeordnet für den politischen Bereich?
Das gilt immer nur für die Person. Es ist ein subjektives Gefühl. Ich habe das. Obwohl ich möglicherweise einen Nachbarn habe oder einen Kollegen, der auch Hirnforscher ist, und der hat's nicht. Das heißt, das ist ein subjektives Gefühl und dieses Gefühl entsteht durch Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und die wichtigste Erfahrung dafür, dass man dieses Kohärenzgefühl entwickeln kann, ist, dass es einem immer wieder gelungen ist, Probleme zu lösen und immer wieder diesen Zustand von Inkohärenz in Kohärenz zu überführen.
Unterm Strich, derjenige, der mit sich im Reinen ist, der mit der Welt im Reinen ist, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, dement zu werden?
Der hat diese große Wahrscheinlichkeit, dass durch regenerative Wiederaufbauprozesse das Kaputtgegangene wieder ausheilen kann und ersetzt werden kann, ja.
Wie reagiert unser Gehirn auf Verunsicherung und Angst? Auch ein Thema, mit dem sich der Hirnforscher Gerald Hüther befasst. Oft kann unser Hirn ja sogar mehr, als wir glauben. Seit 2 Jahren ist Gerald Hüther Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Er war die Woche zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und hat auch erzählt, wie unser Hirn mit Verunsicherung und Angst umgeht.
Es ist ja auch notwendig, dass man in einen Veränderungsprozess hineingeht. Vielleicht müssen wir uns auch damit abfinden, dass wir so wie bisher nur nicht ewig weitermachen können. Ja. Und dass da manches schon anders werden muss. Sonst haben wir diese Erde bald erledigt und haben uns selbst abgeschafft. Also müssten wir in eine Veränderung rein. Und dazu gehört es auch, dass wir dass wir uns diesen Turbulenzen, die wir selbst erzeugt haben, dann auch stellen.
Wir suchen ja bei allem, was wir dann auch in der Tagesschau abends sehen, nach Gründen und Erklärungen. Dann gibt es die Bilder aus Syrien. Das ist zwar ein kompliziertes Konstrukt, ich kann es mir aber irgendwie erklären. Dann gibt es die Bilder von gestern Abend aus Katalonien, aus Spanien, aus einem zivilisierten Land. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum diese zwei Züge aufeinander zugerast sind und niemand hat gestoppt.
Das ist ein schönes Thema und das bringt mich eigentlich genau dorthin, wo ich hin will. Wenn das Hirn nicht wüsste, wozu es da ist, würde sämtliche Kontrolle über unseren Körper verloren gehen.
Aha.
Das heißt, wir haben ja unser Gehirn nicht zum Denken, sondern das passt auf, dass wir uns in der Welt zurechtfinden.
Als komplett
Mensch. Und deshalb achtet es auch darauf, dass da alles im Körper gut funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten überleben wollen, da müssten wir auch als Menschheit ein gemeinsames Anliegen haben. Also wir müssten uns langsam mal fragen, was wir eigentlich gemeinsam wollen. Und das ist eben bisher noch nicht gelungen. Und das ist aus historischen Gründen nicht gelungen, weil wir uns ja bisher auch immer nur bekriegt haben.
Ja.
Aber die Zeit ist jetzt vielleicht langsam reif dafür, dass wir uns fragen, wie wir das, was bisher an Widersprüchen entstanden ist, jetzt auch mal langsam überbrücken, wie wir Brücken bauen, anstatt länger Gräben auszuheben. Und da sind wir nicht so gut mit dem Brückenbauen. Gräben ausheben haben wir leichter gelernt. Und das ist auch der natürliche Weg. Wenn man in Schwierigkeiten kommt, macht man lieber erst mal dicht, als dass man sich öffnet.
Und geht einen Schritt zurück.
Und dann geht man einen Schritt zurück. Und dann kann man aber auch nur sagen, das ist dann auch notwendig. Was hat ja auch keinen Sinn, dorthin zu gehen, wo es gar zu unsicher ist.
Dann befindet man sich aber, wenn man einen Schritt zurückgeht, wieder auf vertrautem Terrain und merkt aber auch sehr schnell, dass das auch keine Lösung ist.
Richtig, und dann darf man den nächsten Schritt wagen, der vielleicht dann nicht ganz so groß wird, ein bisschen kleiner, aber so bewegen wir uns suchend in die Welt hinaus.
Nur mit diesen
als kleine Kinder übrigens.
Nur mit diesen vielen kleinen Schritten lösen wir die elementaren Probleme dieses Planeten möglicherweise nicht.
Könnte sein, dass der Unsinn, den wir hier angerichtet haben, so groß geworden ist, dass wir nicht mehr hinterherkommen, wenn wir uns weiter so langsam fortentwickeln und unsere inneren Einstellungen und Haltungen, die wir irgendwann mal erworben haben, so lange beibehalten und deshalb auch so änderungsresistent bleiben.
Eins gehört. SWR 1.